In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema toxische Arbeitsbeziehungen. Woran erkennst du, dass du in einer toxischen Arbeitsbeziehung bist? Was hat das Ganze auch mit dir selber zu tun? Und wir haben das Ganze auch anhand von Beispielen uns angeguckt, was du in welchen Situationen auch tun kannst. Und natürlich auch angeschaut, wann ist es denn Zeit zu gehen. Dieses Thema habe ich nicht alleine aufgerollt, sondern ich habe mir zwei Expertinnen eingeladen, und zwar die Alexandra Lüthen. Sie ist Coach und Schriftstellerin. Ihr Fokus liegt auf barrierearmer und bedürfnisorientierter Kommunikation. Und auch die Alexandra Stock, sie ist NLP-Expertin und Systemcoach und sie begleitet seit Jahren Menschen im Umgang mit toxischen Beziehungen. Ihr Schwerpunkt ist, Selbstwert stärken und innere Blockaden aufzulösen. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du merkst, ich bin in einer toxischen Beziehung, dann Arbeitsbeziehung hier in diesem Kontext natürlich, dann hör jetzt unbedingt rein in die Folge. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! So schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich da riesig drüber. Ich bin Anja und ich helfe unzufriedenen Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, möchte ich ganz gerne noch eine kleine Ankündigung machen, beziehungsweise dich um etwas bitten. Nämlich mache ich immer gerne am Jahresende eine Umfrage zu dem Podcast und ich freue mich riesig darüber, wenn du daran teilnimmst. Die Umfrage geht recht schnell, ich sag mal 1-2 Minuten, länger dauert das nicht. Ich habe da was für dich vorbereitet, du kannst das einfach anklicken und wenn du natürlich mehr schreiben möchtest, gibt es auch dafür eine Möglichkeit. Warum mache ich das? Es hilft mir, den Content hier an dich anzupassen, an deine Bedürfnisse anzupassen. Und dazu brauche ich logischerweise eine Rückmeldung von dir, weil alleine ist das für mich tatsächlich überhaupt nicht möglich. Deshalb diese Bitte hier an dich. Nimm daran teil, klick unten in den Shownotes auf den Link und schenk mir die Zeit, damit der Content wirklich an dir ausgerichtet ist. So, vielen Dank schon mal dafür und jetzt rein direkt ins Interview. Herzlich willkommen hier heute im Podcast Alexandra. Und Alexandra, das habe ich noch nie gehabt, als sowieso zu dritt, ist ja sehr selten, aber dann auch noch zwei Alexandras. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön, hallo.
Vielen Dank, wir freuen uns, dass wir da sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid und wir über ein wirklich spannendes Thema sprechen, nämlich toxische Arbeitsbeziehungen. Darüber möchte ich ganz gerne mit euch hier jetzt in den Dialog gehen. Die erste Frage lautet da natürlich immer mal, was ist denn überhaupt eine toxische Arbeitsbeziehung? Also was macht eine Arbeitsbeziehung überhaupt toxisch? Und ab wann wird aus einer eher schwierigen Beziehung eine schädliche? Also wo ist da sozusagen die Grenze?
Das wäre total schön, wenn es so ein Schema gäbe, wo man so einzelne Haken setzen kann und so ein Punkteergebnis hat und sagt, ah, okay, jetzt ist hier die Grenze überschritten und wir haben eindeutig eine toxische Arbeitsbeziehung objektiv. Dieses Schema gibt es nicht, aber das braucht man eigentlich auch gar nicht, weil dieser Übergang zwischen schädlich und nachhaltig toxisch tatsächlich davon abhängt, wie ich selbst das empfinde. Das heißt, dass es für mich giftig wirkt, reicht mir zu wissen, ich möchte da in eine Veränderung kommen. Also es nützt mir gar nicht so viel, dieses Außenurteil zu haben und zu sagen, jetzt kann ich jedem beweisen, dass diese Beziehung toxisch ist, die relevante Information ist. Ich merke eindeutig, mich schädigt diese Beziehung mehr, als dass sie mir tatsächlich nützt oder dass ich da drin neutral agieren kann.
Spannend. Und woran erkenne ich dann oder ja, dass ich dann Teil eines toxischen Systems bin? Ist das ja, ist das eher ein Gefühl oder woher merke ich, dass ich vielleicht nicht einfach nur selber sehr empfindlich bin? So?
Also ich glaube, so ein ganz gutes Kennzeichen dafür ist, dass so toxische Beziehungen meistens einen klaren Gewinner einer Situation haben und einen klaren Verlierer. Und wenn ich also merke, ich bin jetzt hier total guten Willens und jetzt gerade im beruflichen Kontext tue ich alles, um mich professionell zu verhalten, ich bilde mich beispielsweise fachlich immer weiter fort, ich versuche Lösungen anzubieten, ich versuche auch auf der persönlichen Ebene vielleicht mit einer schwierigen Vorgesetzten oder einem schwierigen Chef irgendwie zurechtzukommen und alles zu tun, um die Situation zu deeskalieren, aber es gelingt mir, egal was ich mache, es gelingt nicht oder es gelingt einmal so ein ganz kleines bisschen und das nächste Mal wieder kippt das sofort, dann kann ich schon für mich irgendwann einen Strich drunter ziehen und sagen, ah, okay, ich bin hier einfach eine Verliererin der Situation, obwohl ich mich nach Kräften gut verhalte. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass ich ein Teil eines toxischen Beziehungssystems bin. Das System kann ganz klein sein, kann auch nur diese zwei Personen umfassen, ist aber oft größer nochmal angelegt.
Was meinst du damit? Ist oft größer angelegt?
Naja, normalerweise betrifft das nicht nur mich und meine Vorgesetzte, sondern es betrifft mich, meine Vorgesetzte, mein Verhältnis zu den KollegInnen beispielsweise, die Unternehmenskultur. Also das, ja, wenn es noch so eine Einzelgeschichte ist, komme ich relativ leicht raus. Wenn das aber mehr Personen betrifft, habe ich selber gar nicht so die Möglichkeiten, das ganze System zu verändern, sondern kann nur für mich selbst wieder agieren.
Ja, verstehe ich. Okay. Welche typischen Muster tauchen dann auf im Arbeitskontext? Was würdet ihr sagen? So, und wie äußern die sich?
Also ganz typische Muster im Arbeitskontext sind tatsächlich der Missbrauch von Macht, Kontrolle ausüben in Form von Druck, Abhängigkeiten schaffen, sei es jetzt emotional, aber auch finanziell Abhängigkeit schaffen. Emotionale Kälte ist auch eine Form, wie sich das Ganze ausdrücken kann. Und alle miteinander sind eine Kategorie für sich selber.
Mhm. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Beispiele aufmachen, damit wir es noch ein bisschen konkret machen? Hast du da irgendwie mal so ganz typische Arbeitsbeispiele dabei? Wie könnte sowas aussehen, ganz konkret?
Das kann zum Beispiel so aussehen, dass... was nehmen wir denn da? Nehmen wir die Kontrolle. Kontrolle ist ja auch so ein Bereich, wo es oftmals schwierig ist zu betrachten, ist es jetzt wirklich dann schon, geht es ins Negative rein oder ist es noch mein Empfinden? Und ja. Da geht es darum, dass mir sozusagen die Luft genommen wird, eigene Entscheidungen zu treffen. Und beispielsweise mir wird ein Auftrag gegeben, ich soll mich um etwas kümmern, ich soll das organisieren, ich soll das machen, mir wird Handlungsfreiheit gegeben. Und dann habe ich das alles nach bestem Wissen, Gewissen und nach Vorgabe auch gemacht. Und dann werde ich dafür aber quasi klein gemacht, weil es nicht richtig war, nicht alles berücksichtigt, es war wieder falsch, es ist zu teuer, und dann wird quasi eins nach dem anderen einfach nur niedergemacht, ohne sich konkret darauf zu fokussieren, was war denn eigentlich die Aufgabe? Ja, also die gerade bei Kontrolle und bei Machtspielen ist es sehr typisch, dass vorher keine richtigen Kriterien angegeben werden, anhand deren man jetzt messen könnte, ob man die Aufgabe erfüllt hätte, sondern es gibt eine ganz allgemeine, kümmer dich mal, und wenn man sich gekümmert hat, dann kommen plötzlich die Kriterien, an denen man gemessen wird, die man vorher nicht kannte, und daran wird man dann quasi runtergemacht.
Ja, okay. Also ich hatte im ersten Moment hatte ich so das Gefühl, das läuft so auf Micromanagement hinaus, aber das ist es gar nicht, ne? Sondern es geht weit, weit darüber hinaus, oder?
Ja. Ja, also Micromanagement. Kontrolle ist ja gut und Kontrolle darf ja auch sein und muss ja auch sein in der Führung. Es geht nur auch hier wieder darum, ist die Kontrolle wertschätzend auf Augenhöhe professionell? Oder ist die Kontrolle niedermachend und zerstörend?
Ja, okay. Warum geraten denn manche Menschen immer wieder so in toxische Jobkonstellationen rein? So, was hat das mit mir überhaupt zu tun?
Wir lernen am Anfang unseres Lebens grundsätzlich in unserem Familiensystem, wie Beziehungen funktionieren. Und auch wir werden darauf konditioniert. Also wir sind einfach auf das Feedback unserer Bezugspersonen jetzt im typischen Fall unserer Eltern angewiesen und kriegen von denen gespiegelt, so wie du dich verhältst, ist es gut, ist es richtig. Und es ist in der Herkunftsfamilie selten ideal. Also unsere Eltern haben auch ihre Eigenheiten, haben ihre eigene Biografie. Und von daher entwickeln sich da eigentlich so meine ersten schiefen Verhaltensmuster, nenne ich es auch mal so. Also, dass ich lerne, auf eine aggressive Person wirklich sehr deeskalierend zu reagieren, beispielsweise. Und wenn ich das später nicht wirklich mir bewusst ranhole und reflektiere und zu der Erkenntnis komme, kognitiv, aber vor allem auch emotional, heute bin ich erwachsen und habe die Möglichkeit, anders zu reagieren, dann werde ich intuitiv immer ins alte Muster fallen. Das ist auch ganz klar, weil wir unter Stress wird der limbische Teil unseres Gehirns angesprochen, das limbische System, und das feuert einfach unglaublich schnell. Das heißt, ich werde wahrscheinlich intuitiv immer deeskalierend und vorsichtig reagieren. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Also es ist ganz normal, sich so zu verhalten. Und ich kann das mir selbst gegenüber wertschätzen und sagen, ja, das ist ein gutes Verhalten, das hat mir viel genützt. Und kann im Nachgang mich aktiv entscheiden, so, jetzt gehe ich nochmal in die Situation rein und rücke das für mich auch wieder richtig und sage so, ich weiß, ich habe das zugesagt, ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht und sehe, ich kann diese Aufgabe unter den Bedingungen nicht leisten. Ich brauche dazu unbedingt noch einen weiteren Kollegen an Bord und das Budget reicht nicht aus. Und dann können wir zu der Lösung kommen, die Sie sich wünschen. Wenn wir jetzt aber so eine Kontrollchefin haben, wie Alex jetzt gerade ausgeführt hat, die gesagt hat, so, jetzt machen Sie es mal, machen Sie es Hauptsache gut, so will ich das haben, dann bleibe ich in diesem Budgetrahmen hängen mit der schlechten Manpower, dass ich sage, so, jetzt muss ich es irgendwie alleine hinkriegen mit dem Geld, was vorhanden ist, und komme gar nicht mehr auf die Idee, dass ich sage, es ist irgendwie was falsch an dieser Konstellation, in die ich hier reingesetzt wurde. Das ist so der Unterschied. Also es ist ganz normal, dass wir das Vertraute in unseren Beziehungen entweder suchen oder aber zumindest akzeptieren, wenn es auf uns zukommt.
Mhm. Das heißt, ich habe auch immer irgendwie einen eigenen Anteil, sagt ihr ja, ne, in diesen toxischen Beziehungen.
Richtig, der eigene Anteil ist aber auf keinesfalls die eigene Schuld tatsächlich. Ja, das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Und es ist auch nicht immer meine Verantwortung. Ja, also ich kann nicht Verantwortung für eine Situation übernehmen, die jemand anderes wirklich machtvoll gestaltet. Ich kann Verantwortung aber für mich selber übernehmen und sagen, okay, in dieser Situation bin ich offenkundig tatsächlich ein Opfer in dem Sinne, dass ich davon Schaden nehme. Ja? Mhm. Ich kann die Situation nicht verändern, aber ich kann für mich Verantwortung übernehmen und sagen, und hier komme ich an die Grenze meiner Handlungsfähigkeit. Ich verlasse zum Beispiel auch die Situation und habe dann nicht das Gefühl, versagt zu haben. Das macht den Unterschied, dass ich nicht sage, ich gehe da mit eingekniffenem Schwanz aus dem Job raus und schäme mich unendlich dafür, dass ich es schon wieder nicht geschafft habe, sondern habe wirklich eine Feststellung, in dieser Situation ergibt es für mich keinen Sinn zu bleiben, die Gestaltungsmöglichkeiten sind zu gering, also gehe ich raus und suche eine Situation, die für mich besser passend ist, so in etwa.
Mhm. Ja, mir kommt da gerade ein Beispiel, so, ich habe gerade aktuell eine Klientin, die hat einen wirklich cholerischen Chef, also der ist wirklich ganz schlimm, so was sie erzählt, so. Und es geht eigentlich um eine berufliche Neuorientierung, aber dieses Thema kommt eben immer mal wieder auf. Und da wäre jetzt ja die Frage, was kann sie denn da ganz konkret tun? Kann sie da wirklich nur das Boot verlassen oder hätte sie auch Handlungsoptionen mit so einem cholerischen Chef?
Ja, das jetzt muss ich mir ganz kurz einhaken. Cholerischer Chef ist ja schon die erste Bewertung. Das heißt, die Art und Weise, wie ich einen Menschen wahrnehme, ist ja schon mal der erste Hinweis darauf, welche Erfahrungen ich vielleicht in meinem Leben schon gemacht habe und ob ich auf bestimmte Emotionen auch auf eine bestimmte Art und Weise schon reagiere, weil ich das schon kenne, weil ich dadurch schon was gelernt habe in meiner Vergangenheit. Also die Frage des cholerischen Chefes ist immer die Frage, ist der für andere auch cholerisch oder empfindet sie ihn nur als cholerisch? Das ist einfach mal dahingestellt. Wichtig ist aber in der Situation für die Klientin, sie empfindet ihn ja als cholerisch. Das heißt, was kann sie tun? Hm? Und wenn ich mich in so einer Situation befinde und, wie Alexandra gerade schon gesagt hat, auf gar keinen Fall für irgendwas schämen, Denn ich darf Situationen immer verlassen, wenn ich keine Möglichkeit mehr habe, das auf einer professionellen Ebene zu lösen. Also wenn es keine Möglichkeit gibt, dem Chef mit Höflichkeit, mit Respekt, mit guten Formulierungen entgegenzutreten und den aus seiner Cholerik da rauszubekommen, dann habe ich absolut das Recht dazu zu sagen, ich ziehe mich hier zurück, ich merke gerade, wir kommen an dem Punkt nicht weiter, ich recherchiere das nochmal oder ich komme einfach in 10 Minuten nochmal vorbei oder lassen Sie uns das Thema doch einfach nochmal bei einem Kaffee aufgreifen und darf dann zum Beispiel auch den Raum verlassen. Also selbst wenn der in mein Büro kommt, einen cholerischen Anfall bekommt, ich vielleicht 1-2 Dinge probiert habe, um ihn runterzukriegen, um die Gesprächsbasis wieder herzustellen und es gelingt nicht, dann kann ich auch sagen, nee, also in der Art und Weise kommen wir nicht weiter und dann auch den Raum verlassen. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, das finde ich wichtig, das nochmal auch wirklich ganz klar zu sagen, weil viele haben natürlich, gerade wenn es Vorgesetzte sind, Führungskräfte sind, auch Sorge, so was, kann ich das überhaupt regulieren, ja, gerade wenn es von oben kommt, von oben in Anführungsstrichen, ne, und da auch mich entsprechend abzugrenzen. Ich glaube, das ist super wichtig, das auch nochmal wirklich ganz klar zu betonen hier, ne, weil ich merke es auch immer wieder, dass da Menschen einfach sich vorscheuen vor den Konsequenzen.
Ich glaube, wo wir beim Thema Abgrenzung sind, da bin ich ja sehr mit dem Fokus bei mir, was ja auch total richtig ist, ja. Aber wer es nicht schafft, sich abzugrenzen von der Situation, ist der cholerische Chef. Also der verletzt alle Regeln der Abgrenzung. Und mir bewusst zu machen, dass bei Kommunikation es, das eine ist immer die Informationsvermittlung, die ich mit Kommunikation erreichen will, aber vielmehr geht es um den Ausdruck von Beziehung und der Selbstmitteilung, ja. Und was der Chef, der da gerade brüllt und sich echauffiert, mir da entgegenbrüllt, das sagt mehr über den Chef aus als über mich. Das war Watzlawick, der hat diesen Spruch geprägt, was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul. Und man kann sich das wirklich einfach, also meinetwegen, es ist auch super hilfreich, sich sowas mal aufzuschreiben und irgendwie beim Laptop hinzukleben, weil solche Situationen wiederholen sich ja. Ja? Und dann habe ich das parat und kann mich dann wirklich, also kann mich leichter abgrenzen, weil ich mich gar nicht abgrenzen muss, der ist eigentlich dran, sich abzugrenzen. Also mit mir persönlich hat das definitiv gar nicht so viel zu tun wie mit ihm und seinen unregulierten emotionalen Zuständen. Mhm. Das muss ich ihm nicht sagen, um Gottes Willen, ja. Also hier, da kann er gerne selber mal drauf kommen. Das wäre das Eskalieren der Situation, das ist selten gut. Aber ich kann mich selber wieder runterbringen und sagen, okay, diese Grenze ist existent, er überschreitet sie, ich nehme das aber nicht an.
Ja. Das ist wichtig, danke. Ich habe noch eine andere, ich liebe das ja immer an Beispielen.
Ja, Beispiele sind super wichtig, ja.
Genau. Ich habe noch ein anderes Beispiel, auch ein Klient, der kam in so eine Dreierkonstellation rein und da waren 3 Kolleginnen, 3 Damen und eine Kollegin wurde da komplett ausgegrenzt von den anderen 2. Und er kam da jetzt so rein in die Situation und fühlte sich da total unwohl und wusste auch nicht so genau, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Ja, also er kam da sozusagen rein in ein für ihn tatsächlich so erlebtes toxisches Arbeitsumfeld, so in dem er sich nicht wohlgefühlt hat. So. Und wie geht er damit um? Grenzt er sich da ab? Wie macht er das zum Thema? So, was würdet ihr da raten?
Also der Grund, warum er sich da so unwohl fühlt, ist ja diese unterschwellige Einladung, eine Rolle einzunehmen in dieser Konstellation. Also man kommt da in dieses bestehende Team rein, da gibt es schon Rollenverteilungen, ein paar Rollen sind vielleicht auch noch offen. Und durch dieses Zusammenspiel der schon etablierten Rollen wird er ja eingeladen, sich für etwas zu entscheiden. Und das genau ist das, was dieses Unwohlsein ausdrücken will, dass er sich da nicht hinreißen lassen möchte, also weder für den einen Partei zu ergreifen, noch für den anderen Partei zu ergreifen, weil er mit dem Thema im Grunde nichts zu tun hat. Warum? Weil es vermutlich nicht um etwas im Beruflichen geht, sondern weil es etwas Privates ist, vermutlich. Ja? Und da ist oftmals so ein Drama-Dreieck ja am Laufen, das heißt hier mit Retter, Täter, Opfer, bedeutet, ein Teilnehmer davon wird als Opfer auserkoren und ist dann auch in der Rolle des Opfers drin, Die anderen zwei wechseln sich wahrscheinlich ab zwischen Täter und vielleicht auch mal Retter. Und jetzt kommt er eben dazu und so nach dem Motto, hey, was willst du haben, ne? Was liegt dir besser? Willst du auch Opfer? Willst du Retter? Willst du Täter? Und er steht da und sagt, oh, eigentlich überhaupt gar nichts, weil das hat hier mit dem Beruflichen nichts zu tun. Und da darf man tatsächlich auch hingehen und sich deutlich abgrenzen und sagen, ich merke, das, was hier gerade läuft, hat hier mit dem Beruflichen gar nichts zu tun. Und wenn ihr was Berufliches von mir wollt, kommt gerne, ich helfe euch. Aber was das andere Thema angeht, lasst mich da raus. Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt gibt es wahrscheinlich Zuhörer, die sagen, ja, aber das arme Opfer, dem muss doch geholfen werden. Das ist eine schwierige Aufgabe. Da muss man wirklich gucken, ist derjenige in der Opferrolle tatsächlich so schwach, dass er eine Unterstützung braucht? Dann muss ich das aber erstmal mit dem alleine klären, ohne dass die anderen das mitbekommen würden zum Beispiel. Oder ich kann hingehen und ihm quasi eine Empfehlung geben, zu sagen, hey, ich sehe, dir geht es hier nicht gut, brauchst du eine Unterstützung? Es gibt auch Betriebsrat zum Beispiel. Also da zu gucken, vielleicht eine kurze Unterstützung zwar zu geben, aber nicht Teil dieses Systems zu werden, was ihn dann mit reinzieht und ihn dann auch noch mit in die Dynamik aufnimmt.
Ich würde gerne noch ergänzen, da sind uns Alex und ich auch immer wieder einig gewesen, dass es einfach Situationen aber gibt und auch Themen, wenn jetzt das Thema Ableismus angesprochen ist oder Rassismus oder Misogynie, wo ich sage, und das verletzt jetzt dermaßen meine persönlichen Werte, ja, dann ist es unabhängig davon, ob da irgendwie ein Spielchen läuft mit den Kollegen und Kolleginnen, dann würde ich einfach meine Authentizität verlieren, wenn ich nicht in dem Moment sagen würde, so, egal was hier läuft, dieses Verhalten ist nicht in Ordnung, das ist hier Rassismus, was hier passiert, da gehe ich nicht mit, ja, wir verlassen hier völlig den Rahmen. Und dann heißt das nicht, dass ich Partei ergreife für ein Opfer, sondern dass ich Partei ergreife für meine eigenen Werte. Und das wird sich weitaus stärker auch anfühlen. Wenn ich mir meiner Werte bewusst bin, werde ich da immer eine Stärke drin haben in der Vertretung meiner eigenen Werte. Und das ist nochmal was ganz anderes zu dieser Neutralität, zu der ich mich verpflichtet fühle und die dann letztendlich mich auch wieder knechten kann. Dass ich sage, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich habe damit zu tun. Ich komme jetzt hier rein. Und dann, stimmt's, Alex, da hatten wir wirklich... Also es gibt einfach Situationen, das ist unabhängig auch vom Kontext von Machtverhältnissen, da kann ich selbst die Praktikantin sein mit dem Vorstandsvorsitzenden, da würde ich sagen, nein, das geht nicht und gewinne Stärke dadurch tatsächlich.
Ja, das heißt, da muss ich ja natürlich erstmal überhaupt meine Werte vorher klar haben, aber wenn ich sie dann klar habe, dann ist da an der Stelle auf jeden Fall das Reingrätschen in so eine Situation dann auch wichtig.
Also dieser Wertekompass, den wir haben, das ist total, also ja, man hat ja alle abends mal Feierabendzeit oder so, ja. Es ist total spannend, sich den eigenen Wertekompass mal wirklich anzuschauen, weil wir ganz viele Entscheidungen treffen, wo ich denke, ach ja, das mache ich aus beruflichen Gründen und weil es wichtig ist für meinen Erfolg. Und mein eigentlicher Wert, wenn ich ganz genau schaue, ist zum Beispiel Sicherheit. Das heißt, ich werde den Job nicht wechseln, weil da die Erfolgschancen so gut sind, sondern weil ich einfach meinen Wert Sicherheit habe. Ich möchte gerne einen sicheren Job haben. Oder, also es gibt ganz viele verdeckte Werteentscheidungen. Und je klarer ich das habe, desto mehr kann ich mir das selbst auch zunutze machen, weil ich einfach freier werde in meinen Entscheidungen. Kann ich sagen, ah, ich weiß, eigentlich bin ich ein sicherheitsorientierter Mensch, ich möchte aber trotzdem gerne machen, ja. Mein zweiter Wert ist auch noch Neugier. Ich entscheide mich jetzt für Neugier, beispielsweise.
Total spannend, ja. Klar, richtig, ne? Das Thema Selbstfürsorge, gerade so in toxischen Umfeldern, finde ich das auch nochmal ganz wichtig, auch nochmal anzusprechen. So wie, was wollte ich jetzt fragen? Wie schaffe ich das da, als vielleicht auch nicht zu belastbar zu gelten? Also was sind da vielleicht von eurer Seite her Tipps, die ihr mitgeben könnt?
Ja, diese Angst, als nicht belastbar zu gelten, wenn ich die schon haben muss, dann ist schon irgendwas verkehrt, weil Selbstfürsorge sollte eigentlich was ganz Selbstverständliches auch sein und jeder Arbeitnehmer sollte daran interessiert sein, dass die Mitarbeitenden gesund bleiben. Also das wäre schon mal die Grundlage.
Das wäre wünschenswert, ne? Wenn ich da mal reingrätschen darf, aber das ist ja...
Ja, aber es ist eigentlich... Also, Ich bin ja auch Betriebswirtin, das ist eigentlich total schlau, in die Gesundheit der Mitarbeitenden, wo auch immer, zu investieren, weil ich dann die beste Arbeitsleistung tatsächlich auch bekomme. Das wäre auch schon die Argumentation, die ich dann nach außen nehmen würde. Ich würde nicht sagen, oh, ich muss echt gucken und Selbstfürsorge ist voll wichtig und oh, das ja, muss mich ganz viel ausruhen, weil mich das alles so anstrengt und kommt vielleicht nicht so gut an, als wenn ich einfach das anders spiele und sage, so, ich möchte hier möglichst gute Leistung bringen. Und ich stelle fest, wenn ich abends noch mir das Zeug in den Feierabend mitnehme, ich bin einfach nicht mehr so konzentriert. Mir ist aufgefallen, das funktioniert nicht so gut für mich. Ich habe mir jetzt eine andere Struktur überlegt, weil montagmorgens habe ich total Kapazitäten und da kümmere ich mich jetzt um dies und das und jenes. Und ich habe mir überlegt, ich mach noch ein Angebot zum Thema, weiß ich nicht, Selbstmanagement oder sonstiges und ordne das quasi in diesem beruflichen Kontext dann eben ein. Alex, hast du da noch einen Tipp?
Man darf sich immer dessen bewusst sein, dass man in diesem Arbeitssystem ja ist, weil es bestimmte Bedingungen gibt. Das heißt, es gibt ja auch eine Stellenbeschreibung. Und was häufig übersehen wird, sowohl vom Arbeitnehmer als aber auch vom Arbeitgeber, ist, dass es ja diese Stellenbeschreibung gibt. Und das passiert so schnell, dass Themen, Aufgabenbereiche einfach sich mit einschleichen, mit dazugenommen werden, obwohl das im ursprünglichen Sinne gar nicht zu dem Bereich gezählt hat. Es wird dann aber übernommen und akzeptiert und man merkt gar nicht mehr, dass es eigentlich nicht zur Aufgabe gehört. Das bedeutet, dieses Bewusstsein zu haben, ich gehöre in dieses System, weil ich bestimmte Kriterien erfülle und ich werde für bestimmte Kriterien bezahlt und diese Kriterien stehen in meiner Stellenanzeige drin. Immer wieder reingucken, was davon wird wirklich erfüllt, was mache ich, was ist dazugekommen, ins Gespräch gehen, wenn es zu viel wird und wirklich rückkoppeln und sagen, Entschuldigung, das war zwar so ausgemacht, als ich hier reinkam, aber mittlerweile ist dies ist dazugekommen. Wenn ich diese neuen Aufgaben weiterhin erfüllen soll, müssen wir aber dafür Sorge tragen, dass andere Aufgaben verteilt werden, damit ich leistungsfähig bleibe. Das ist mal das eine. Und das andere tatsächlich, sich auch vielleicht auf diesen Gedanken aufsetzen, klar zu machen, meine Arbeitszeit ist von bis, also 8 Stunden. Es gibt Zeiten, da muss ich mal ein bisschen mehr Gas geben. Es gibt Zeiten, da habe ich vielleicht eine lange Pause gehabt und hole das dann mal nach. Aber es geht immer darum, was ist die Regel? Ausnahmen sind immer gut, sind immer okay, das passt wunderbar, aber was ist die Regel? Und wenn ich merke, dass die Regel mich total auslaugt, weil ich das Handy nicht mehr ausmache, weil ich kurz vorm Schlafen gehen doch noch die Mails checke, weil meine Deadlines so stramm gesetzt sind und der Workload einfach so groß ist, dass ich das nicht mehr schaffe, muss ich in die Kommunikation gehen. Und das ist dann eben meine Verantwortung zu sagen, so und so sieht's aus, das und das hat sich verändert. Es muss sich was ändern, sonst brenne ich aus. Oder kann die Leistung nicht geben, dann fallen Sachen hinten runter, weil ausbrennen will ich nicht. Dann muss ich aber die Entscheidung treffen, dass dies und das und jenes einfach in der Zeit, wie es bisher gewohnt war, nicht stattfinden kann.
Ja, total wichtig. Danke. Wie können dann Menschen Verantwortung übernehmen, wenn sie merken, dass das Teamklima toxische Züge hat? Also ihr habt eben schon mal so dieses Drama-Dreieck auch angesprochen, so, ne? Wann bin ich eigentlich Opfer? So, wann bin ich vielleicht aber auch Täter? So, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. So, also welche kleinen, sofort umsetzbaren Schritte helfen dann, wenn ich merke, so diese Arbeitsbeziehung oder dieses Team oder dieses Unternehmensklima tut mir einfach nicht mehr gut?
Du meinst als Teammitglied?
Ja.
Ich finde, das hängt sehr davon ab, auf welcher Ebene ich mich befinde, an welcher Position im System ich mich befinde.
Also wenn ich Führungskraft bin, dann ist es meine Verantwortung, da einen Blick drauf zu haben, wie die Teamdynamik sich entwickelt. Und wenn ich schon mal als Trainerin in Teams komme, dann ist es immer sehr, sehr spannend, einfach auch zu beobachten, wo fängt denn die Dynamik an. Und bei toxischen Teams ist es meistens so, dass da ein Führungsfehler vorliegt. Aus irgendeinem Grund. Ja, menschlich, was auch immer. Ja, sei es, dass die Führungskraft einfach zu überfordert ist, um das mitzubekommen, dass das Vertrauen zur Führungskraft nicht groß genug ist, um sich anzuvertrauen, um mal nachzufragen, dass die Führungskraft aus persönlichen Gründen eben wieder aus der Historie heraus Konflikte überhaupt nicht mag, die meidet und eher wegschiebt und meint, das Team soll das selber regeln. Das gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum sich so eine Dynamik im Team entwickeln kann. Also eben, bin ich Führungskraft, liegt es in meiner Verantwortung, das Team zu beobachten und auch mir, wenn ich das mitbekomme, jeden einzelnen Mal in ein Gespräch zu holen und einfach mal auch investigativ nachzufragen. Wie geht's dir damit? Wie empfindest du die Stimmung? Woher kommt das vielleicht? Was läuft deiner Meinung nach schief? Um sich von jedem Teammitglied einfach auch ein Bild machen zu können.
Ich glaube, es ist wirklich eine herausfordernde Situation als Teammitglied. Also das, was häufig halt passiert, sind Koalitionen und die sind nicht gut. Also mit den Koalitionen erreicht man, das ist häufig so ein Frustrationsabbau so auf die kurze Zeit wieder und dann bilden sich so Grüppchen, dass ich sage, hier, ich bin hier mit den zwei Kolleginnen, bin ich mir völlig einig, dass die andere Abteilung uns hier immer dieses Zeug zuschiebt und so weiter. Das ist aber nicht konstruktiv. Das heißt, ich habe als Teammitglied auch gar nicht so unbedingt die Position, jetzt was Atmosphärisches so anzumelden. Aber was ich natürlich mir überlegen kann, ist, wie viel besser könnte die Arbeitsleistung sein? Das ist ja immer das Thema. Erreichen wir unser berufliches Ziel deshalb nicht, weil es hier einfach Konflikte gibt, die alles blockieren. Weil Kollegin A nicht mit Kollege B spricht, weil die beiden einfach sich meiden aus Gründen, ja? Dann kann ich sagen, und hier setze ich an, das ist hier der Schaden, der dem Unternehmen dadurch entsteht. Lasst uns in der Teamsitzung mal überlegen, wie wir hier zu einer besseren Leistung gemeinsam kommen können. Also das wäre so der einzige Ansatzpunkt, den ich jetzt so sehe. Oder eben auch wirklich mich für Vertrauen zu entscheiden und dann zu sagen, ich suche das Gespräch mit einer Vorgesetzten oder eben auch mit dem Betriebsrat und sage so, das sind keine gesunden Bedingungen hier. Wir müssen hier eine Supervision machen, eine Teamfortbildung, was auch immer. Das muss hier Thema werden. Ich kann es aber nicht machen. Kannst du? Also kannst du es in die Hand nehmen, wir brauchen das, damit wir hier auch wieder besser arbeiten können. Die Krankheitszahlen gehen hoch, das sieht man ja total schnell. Also wie die Krankenstände steigen, die Leute, die eigentlich gut sind, dann tatsächlich kündigen und verschwinden, wie die Leute, die noch ziemlich sozial kompetent sind, als Erste dann rausgehen, weil die merken, hier ist nichts mehr zu holen für mich. Und das will man ja verhindern.
Total. Woran erkenne ich denn letztendlich nachher, dass der Punkt da ist, dass ich gehen muss? Oder wann, also wie sehe ich als Einzelperson, wann der Punkt da ist, dass eine Kündigung der bessere Weg ist?
Es ist so schwierig, weil viele Leute jetzt gar nicht so die Wahl haben. Also wenn wir jetzt nicht hier in den Top-Management-Positionen uns bewegen, sondern wirklich einfach, also in der Regel sind wir daran interessiert, unseren Job tatsächlich zu behalten. Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist erstmal dieses Gefühl für sich selbst auch zu haben. Selbst wenn ich einen Job nicht kündigen kann, ja, dann weiß ich zumindest loyal mit mir selber, das hier sind richtig schlechte Bedingungen für mich. Ja, und dann kann ich mich entscheiden, ich halte das noch aus, weil ich jetzt gerade das Geld brauche. Vielleicht habe ich in einem halben Jahr die Möglichkeit, mir eine andere Perspektive zu erarbeiten. Aber das Erste, was ich immer wichtig finde, ist diese Treue sich selbst gegenüber und mich nicht noch weiter dafür zu verurteilen oder zu schämen oder noch weiter und weiter zu suchen, was könnte ich denn noch alles besser machen und was müsste ich noch und wenn ich nur ein bisschen, dann ist so, sondern da eine Klarheit reinzubringen. Und ansonsten gibt es auch da keine festen Kriterien, aber ich merke ja, ich schlafe nachts nicht mehr gut, ich nehme die Sachen, ich lebe nur noch auf den nächsten Urlaub hin, der ist aber gar nicht mehr erholsam für mich, weil ich mich schon fürchte, wow, in 14 Tagen bin ich wieder zurück, vielleicht auch meine Partnerschaft leidet, ich habe mit den Kindern keinen Kopf mehr, mich darum gut zu kümmern, weil ich eigentlich, also es schwächt mich an jeder Stelle, vielleicht werde ich auch wirklich krank, ich weiß nicht. Das sind so Kriterien, wo ich sagen würde, daran merkt man es klassischerweise. Und ja.
Also da würde ich tatsächlich sagen, aus meiner Perspektive, würde ich sagen, da ist es schon längst überschritten.
So. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja.
Und damit man da eben für sich Bewusstheit reinbringen kann und eben dem Ganzen auch, wie soll ich sagen, das bewusst auch mitbekommt, ist es total wichtig, wie wir vorhin schon erwähnt haben, zum Beispiel einen Wertekompass zu haben. Also auch da, denn das, also ein Moralkompass und ein Wertekompass. Denn meistens fühlen wir uns unwohl, wenn wir eben nicht genau zuordnen können, wo kommt es denn jetzt her? Ich fühle mich einfach unwohl und dann komme ich ins Reagieren, aber nicht ins Agieren. Und wenn ich aber von vornherein schon merke, also wenn ich weiß, das sind meine moralischen Aspekte, das sind meine Werteaspekte, dann erkenne ich auch im Alltag viel schneller, wogegen das, was ich da erlebe, bei mir persönlich verstößt. Und kann dann auch besser einordnen, so wie die Alexandra das jetzt gerade gesagt hat, ich merke in der Arbeit, das verstößt jetzt bei mir gegen den Wert Respekt zum Beispiel oder Gleichberechtigung. Ich weiß aber gleichzeitig, ich brauche das Geld im Moment. Ich muss noch ein bisschen hier aushalten. Ich kann mir aber Plan B schaffen. Also, dass man nicht in diese Panik kommt oder eben gerade in dieses Ausbrennen, dass der Körper schon signalisiert, dass man krank wird etc., sondern da immer in einem wachen Zustand, in einem ganz bewussten und wachen Zustand mit sich selber, aber auch mit dem Umfeld umgeht und immer wieder gut abwägen kann, das ist mein Anteil, meine Verantwortung, die Verantwortung ist bei den anderen, das kann ich machen, das müssten die anderen machen und hier eben in einem ganz wachen Zustand dann auch im Endeffekt eine Entscheidung treffen, denn immer wenn ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, geht ganz viel Druck weg. Und dann entlaste ich auch den Körper. Dann muss der Körper nicht mit Schlaflosigkeit, Krankheiten etc. reagieren, sondern dann ist das auch ein Signal an den Körper, sie hat es im Griff, ich habe es verstanden, wir halten noch ein bisschen durch.
Und ganz wichtig, finde ich, ist, dass man nicht immer exakt wissen muss, wohin man geht. Die Energie kommt dann hinterher mit dieser Klarheit für mich selbst und mit der Entscheidung, ich will jetzt was ändern, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was, ist normalerweise super viel Energie wieder da, die vorher einfach gebunden war. Also vielleicht ist man erschöpft und sagt, okay, ich habe jetzt echt zwei super schlechte Tage, weil die Angst nochmal arg intensiv wird, was wird jetzt sein? Aber die Energie, die ich die ganze Zeit aufgebracht habe, um durchzuhalten, das ist ja auch schon so ein Wort, ja, ich muss es schaffen, ich darf nicht aufgeben, das ist einfach unheimlich anstrengend, das ist die ganze Zeit wirklich, wirklich was festhalten, was, ja, also, ja.
Nicht mehr zu uns gehört, genau. Ja.
Ja, Unsicherheiten auch immer gerne mit einem Umfeld abgleichen. Ne? Wenn ich mir selber unsicher bin, schätze ich die Situation gut ein, schlecht ein, bin ich eben empfindlich, so wie wir es schon mal hatten, dann hole ich mir doch Feedback von Freunden, Verwandten, von meinem Partner. Wenn ich in der Situation bin zu sagen, hey, das wird bei mir in der Arbeit echt unerträglich, dann kann ich mit meinem Partner auch Lösungen finden, dass der zum Beispiel sagt, du, ist doch nicht schlimm, dann kündige doch. Und im Moment geht es uns doch soweit gut, wir können das überbrücken und auch da kann man dann Lösungen finden, um aus so einem System auch rauszukommen, ohne durchhalten zu müssen.
So, ihr habt ein wunderbares Buch geschrieben zum Thema toxische Beziehungen, nicht nur Arbeitsbeziehungen, sondern Beziehungen insgesamt. Ne? Wenn wir das Ganze jetzt vielleicht nochmal so auf den Punkt bringen würden oder vielleicht so als letzten Rat, so das ist es vielleicht, nicht auf den Punkt, aber auf, so als letzten Rat, so was würdet ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht noch mit auf den Weg geben wollen, die sich davon jetzt irgendwie angesprochen fühlen und merken so, hey, das ist irgendwie ein Thema bei mir. Das merkt man ja.
Also ich würde sagen, Schluss mit toxisch ist der Anfang von einer gesunden Beziehung mit sich selbst. Also es ist häufig, also Menschen entwickeln sich nicht, weil die Situation so toll ist und weil, also es ist auch eine Form von Wachstum zu sagen, oh, es ist alles so toll und ich möchte noch mehr meine Möglichkeiten ausschöpfen, sondern häufig sind sehr schlechte Situationen auch im Job ein Anfang, um zu sagen, ich gucke mir jetzt mein Beziehungsgeflecht genauer an. Das heißt, ich fange eigentlich an, mich mit meinen Beziehungen zu beschäftigen, weil ich in einer schlechten Jobsituation bin und komme dann drauf, dass ich grundlegend bestimmte Muster einfach für mich verändern möchte. Und dadurch verändern sich alle meine Beziehungen, weil ich einfach freier agieren kann. Also es ist ein Schlusspunkt bei toxischen Beziehungen, ist der Anfang, also es ist eigentlich ein Doppelpunkt für eine gute Beziehung mit mir selbst. Vielleicht ist es das, was unsere Kernaussage im Buch immer wieder auch ist.
Und ganz wichtig, das ist auch in meinem Alltag immer ganz, ganz wichtig, Wenn ich auf sowas komme und wenn ich entdecke, ich habe da Muster und wenn ich auch im Laufe des Buches auf bestimmte Themen komme, die dann bei mir Erinnerungen vorrufen, es ist immer wichtig, nicht schämen. Es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste. Es gibt nichts, woran man Schuld hätte. Alles, was man so an sich entdeckt, hat einen sehr, sehr guten Grund, warum es so ist, wie es ist. Denn wir alle hatten den Drang zu überleben und haben ihn immer noch. Und es gab einfach mal Zeiten in unserem Leben, wo wir extrem abhängig waren von anderen Personen und uns da anpassen mussten, um unseren Weg zu finden und um zu überleben. Und umso schöner, wenn man jetzt drauf kommt, was es ist und dann eben auch einen Weg findet. Und in dem Buch geben wir eben auch viele, viele Anhaltspunkte, viele Möglichkeiten und auch Wege in die Zukunft, wie ich das für die Zukunft ganz anders gestalten kann.
Super, danke. Wo findet man euch, wenn man mit euch in Kontakt treten will? Wie heißt das Buch und wo findet man euch? Vielleicht den einfachsten Weg, mal mit euch irgendwie Kontakt aufzunehmen.
Ich würde denken, über unsere Websites am ehesten. Ne? Also das Buch heißt Schluss mit Toxisch, dein Weg zu gesunden sozialen Beziehungen. Und meine Website findet man unter goldlösung.com.
Mich findet man unter alexandrastock.de, das ist meine Webseite. Und bin auch in Facebook, in Instagram, auf LinkedIn unter Alexandra Stock. Narzissmusresilienz ist mein Steckenpferd. Da bin ich zu finden. Unter dem Stichpunkt findet man mich dann.
Super.
Und das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Ja, okay. In welchem Verlag noch vielleicht am Ende?
Fandenhoek und Ruprecht Verlag ist es.
Super, okay. Cool, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr spannend, auch für mich. Das ist ja nun überhaupt nicht mein Arbeitsgebiet, oder was heißt nicht mein Arbeitsgebiet, das findet ja immer irgendwie kommt es dann immer auch wieder mit in die Coachings rein, aber es ist nicht mein Steckenpferd und deswegen finde ich das so toll, dass ich hier zwei Expertinnen mit am Start hatte und wir über dieses wichtige Thema auch sprechen konnten. Ganz, ganz lieben Dank euch.
Ja, danke dir auch für die guten Fragen, war ein schönes Gespräch. Ja,
sehr ja. Gerne.
Dankeschön.
So, ich hoffe, das Gespräch mit der Alexandra und der Alexandra hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen und die Tonqualität ist nicht ganz so sehr ins Gewicht gefallen. Die ist ein bisschen schlechter dieses Mal gewesen. Das tut mir leid. Wenn du da tiefer eintauchen willst in das Thema, dann ist das Buch von den beiden sicherlich eine große Hilfe. Das kann ich dir sehr ans Herz legen. Und wenn du jetzt sagst, hey Anja, ich möchte ganz gerne mit dir zusammen an meiner eigenen beruflichen Zufriedenheit arbeiten, dann freue ich mich total, wenn du dir ein Strategiegespräch ausmachst und wir da mal ein bisschen tiefer in deine Themen eintauchen, um zu gucken, ob wir da gemeinsam dran arbeiten wollen. Nochmal der letzte Hinweis hier, vergiss bitte nicht die Umfrage einmal auszufüllen, weil das für mich einfach super wichtig ist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, in der nächsten Woche viel Freude im Job. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.